und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Die Epistel für den heutigen Sonntag ist ein Wort aus dem Brief des Petrus, aus dem ersten Brief des Petrus. Die Ältesten so unter euch sind, ermahne ich der Mitälteste und Zeuge der Leiden, die in Christo sind, und auch teilhaftig der Herrlichkeit, die offenbar werden soll, weidet die Herde Christi, die euch anbefohlen ist. Und seht wohl zu, nicht gezwungen, sondern willig, nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern aus Herzensgrund. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverweltliche Krone der Ehren empfangen. Meine Freunde, ich möchte mit einem kleinen Erlebnis anfangen. Vor ein paar Jahren war in Essen einer dieser modernen Jazzsänger, Bill Haley, wissen Sie, Hüftenwackler, nicht? Große Halle voll mit 10.000 jungen Leuten. Beim zweiten Stück wurden sie schon leicht verrückt und beim dritten schlugen sie alles kurz und klein. War eine tumultuarische Sache. Am nächsten Tag gehe ich mit einem Freund über die Hauptstraße von Essen und da stehen da so drei Teenagers. Und da sage ich zu meinem Freund, ich mache jede Wette, die waren gestern Abend auch dabei. Und da gehe ich auf sie zu und sage, guten Tag, ich glaube, sie waren gestern Abend auch bei Bill Haley. Ja, selbstverständlich, Herr Pastor, sagten sie. Oh, sag, wie nett, wir kennen uns. Wenn man 40 Jahre in der Stadt ist, kennt er nicht jeder, nicht? Sag ich, wie schön, dass ihr so musikalisch seid und so. Nur eins verstehe ich nicht ganz. Warum werdet ihr da so verrückt, dass ihr alles kurz und klein schlagt? Und darauf ist im Moment Pause. Und dann sagt einer von diesen Jungs, wissen so richtige Typen, so wilde Haare und Blue Jeans, sagt einer von diesen Jungs, ach, Pastor Busch, das ist doch alles nur Verzweiflung. Und das hat mich gepackt. Es war mir, als sähe ich unserer Zeit ins Angesicht. Eine lärmende, großartige Fassade, und dahinter die leeren Herzen, Langeweile, Verzweiflung am Leben. Wissen Sie, dass es mehr Selbstmorde als Verkehrsunfälle gibt und dass 60% davon Jugendliche sind? Ich verstehe, dass unsere Zeit auf einmal in ihrer Verzweiflung anfängt, nach Jesus zu fragen. Jesus wird auf einmal Mode. Sie wissen doch, was der Spiegel ist, ne? Der Spiegel bringt seit Wochen endlose Aufsätze über Jesus. Illustrierte bringen Aufsätze über Jesus. Filme werden gedreht über Jesus. Ich verstehe, dass diese arme, leere Zeit anfängt, nach Jesus zu fragen. Nur was da über Jesus geschrieben und gesagt wird, das ist so unsagbar dumm, dass es gen Himmel schreit. Sehen Sie, wenn wir uns über Jesus, wir tun gut, nach ihm zu fragen, mit unseren leeren Herzen. Und wenn wir uns über Jesus orientieren wollen, da dürfen wir nicht in Spiegel und so eine Blätter fragen. Ist das doch dumm, nicht? dann müssen wir uns im Neuen Testament orientieren. Etwa bei einem Petrus, der Jesus gekannt hat in seinen Erdentagen. Und sehen Sie, so wollen wir heute Morgen einmal fragen, was sagt unser Text über Jesus? Wissen Sie, der fängt an, die Ältesten unter euch, sie sind ja alte Leute, sehr viele hier, ja, aber nicht Älteste in dem Sinn des Neuen Testaments. Da ist vieles, was gar nicht auf uns gezielt ist. Und da tun wir gut, einmal einfach zu fragen, was sagt dieses Petruswort über Jesus? Wenn ich recht sehe, sagt es uns drei Dinge über Jesus, die wir unbedingt wissen müssen. Das Erste, was unser Text über Jesus sagt, Verzeihung, ich weitermache, verstehen Sie mich überall? Wo verstehen Sie mich nicht? Spreche ich laut genug? Okay, wundervolle Kirche. Kommen Sie ruhig heute Abend, nicht? Und die Frauen, die ihre Männer zu Hause gelassen haben, bringen heute Abend ihre Männer mit, ja? Schönen Gruß von mir. Kerle sollen mal mitkommen, nicht? Und ihre Kinder und so, ja. Also, was sagt unser Text über Jesus? Erstens, er ist der gute Hirte. Hier ist die Rede von der Herde Jesu Christi. Und er wird der Erzhirte genannt, der Uhrengeneralhirte. Und er selber sagt, wie wir eben hörten, ich bin der gute Hirte. Wissen Sie eigentlich, was ein Hirte ist? Neulich sagte mir jemand, sehen Sie, das regt mich auf, dass ihr Pastoren lauter so Gleichnisse braucht von Sachen, die kein Mensch mehr kennt. Wer kennt noch einen Hirte? Durch Lübeck laufen keine Schafherden. Nicht? Und durch Essen zweimal nicht, durchs Ruhrgebiet. Und da sagt er, das regt mich auf, dass ihr lauter so eine altmodischen Gleichnisse habt. Und da habe ich ihm gesagt, das regt dich auf. Mich regt was ganz anderes auf. Mich regt auf, wenn Jesus der Hirte ist. Dann sind wir Schafe. Na, also wenn ich Sie auf der Straße treffe und sage, Sie Schaf, verklagen Sie mich wegen Beleidigung. Nicht? Dann sind wir Schafe. Ist Ihnen klar, dass die Bibel gar nicht so ein sanftes Gesäusel ist, sondern dass da unerhörte Beleidigungen drinstehen? Sind wir Schafe? Sind wir Schafe? Hören Sie mal, wenn ich Ihnen einen Zettel vorlege, ich schreibe drauf, Sie sind ein Schaf. Sind Sie bereit, das zu unterschreiben? Das steht hier. Das regt mich auf, dass die Bibel uns Schafe nennt. Und nun vergesse ich nicht, wie mal in einer gottlosen Buchhandlung in Essen ein großes Plakat hing, im Schaufenster, und da war ein ganz dummes Schaf gemalt. So richtig dämlich. Und darunter stand, das sind die Christen. Denn sie sagen, doch Herr ist mein Hirte. Und da standen so 50 Männer davor und lachten. Und da ging ich dazwischen und sagte, das stimmt nicht. Haha, sagten sie, eure Bibel sagt doch, dass ihr Schafe seid. Sag ich, Moment mal. Unsere Bibel sagt, dass alle Menschen Schafe sind und dass es nur Schafe sind, die ihren Hirten gefunden haben und verlorene Schafe. Aber Schafe sind sie alle. Ich könnte mir denken, dass jemand nach Hause geht und sagt, zu diesem Pastor Busch gehe ich nicht mehr. Da sage ich, dann dürfen Sie die Bibel nicht mehr lesen. Die Bibel sagt so was Beleidigendes. Wissen Sie, das regt mich auf. Sie nicht auch? Und Da habe ich eines Tages einen Schäfer gefragt. Ich verstehe von Schafen auch nichts. Ich bin Großstädter. Und da habe ich eines Tages einen Schäfer gefragt und gesagt, sag mal, auf der Schwäbischen Alb war ein frommer Mann, sag mal, warum nennt die Bibel uns Schafe? Und da sagt er, das will ich Ihnen erklären. Die Schafe haben gar keinen Orientierungssinn. Sehen Sie, wenn Sie eine Brieftaube nach Königsberg bringen und lassen sie hoch, dann fliegt die zurück in ihren Schlag nach Lübeck. Und wenn Sie ein Schaf 5 Minuten vor seinem Stall im Stich lassen, dann weiß das arme Tier keinen Weg. Es hat keinen Orientierungssinn. Und dann fuhr er fort. Und wir Menschen haben keinen Orientierungssinn. Oh ja, natürlich in kleinen Dingen, so im Beruf und im Lübeck, so finden wir uns so zur Not zurecht. Aber, meine Freunde, wenn etwa Not kommt, wissen Sie, so richtig schwere Schicksalsschläge. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Haben Sie mal von dem amerikanischen berühmten Dichter Ernest Hemingway gehört? Seine Bücher haben Millionen Auflage. Hemingway war so ein Urkerl. Zweimal mit Flugzeug abgestürzt, Großwildjäger, durch die ganze Welt gereist. Ein Urkerl. Und er beschrieb gern so richtige Männer, wissen Sie so, Stierkämpfer und so eine Bursche. Er war überzeugt, wir kennen unseren Weg alleine. Und eines Tages erfährt er vom Arzt, dass er Krebs hat und dass ihm nur noch ein qualvolles Sterben bevorsteht. Da war es mit dem großen Kerl aus. Da war er wie ein verirrtes Schaf. Es ist erschütternd, dieser Mann hat sich mit seinem Jagdgewehr erschossen. Er sah keinen Weg mehr. Da ging es auf, na ja, so ein bisschen finden wir uns zurecht. Aber wenn der Weg schwierig wird, oder meine Freunde, wenn unser Gewissen aufwacht, wissen Sie, dass man in die Hölle kommen kann? Wollen Sie sagen, ich habe keine Sünde? Wenn das Gewissen aufwacht, so ging mir es in meinem Leben. Mann, Gott, wo soll ich einen Weg finden heraus aus Schuld? Da sind wir verirrte Schafe. Oder wenn wir plötzlich spüren, wie wir gebunden sind. Ich habe junge Menschen weinen sehen, weil sie aus schmutzigen, trüben Bindungen herauskommen. Ich denke an einen Mann, der den Ehebruch lebte. Er weinte, ich kann nicht los, Herr Pastor. Ich weiß, ich ruiniere mein Leben. Da spürt er die Ketten des Teufels. Ich denke an einen Trinker. Ja, ich will es trinken lassen, aber ich kann es nicht. Ich ruiniere mein Leben, aber ich kann es nicht. Da sind wir verirrte Schafe, nicht? Wenn wir auf einmal die Ketten des Teufels spüren. Oder wenn es ans Sterben geht. Ich bin jetzt ein alter Kerl, ich habe nicht mehr viel vor mir. Wo gibt es einen Ausweg aus dem Tode? Ein Ausweg aus dem Tod, alles ist voll Tod. Da lauter Pfarrer, die tot sind, überall Ehrenmäler, es riecht nach Leichen. Wo ist ein Ausweg aus dem Tod, wissen Sie ein? Ah, da sind wir verirrte Schafe, wenn es ernst wird. Verstehen Sie? Und das hat Gott erbarmt. Und da schlägt er die Mauer kaputt, der lebendige Gott. Da schlägt er die Mauer kaputt, die uns von ihm trennt und sendet uns seinen Sohn. Ich rede von Jesus, dem Sohn Gottes. Des kommt Jesus als der gute Hirte. Der kann herausführen aus Ketten und aus schrecklichen Schicksalen, der weiß ihren Ausweg. Und im Stern führt er zum Leben. Ich wüsste in der ganzen Welt keinen, der wirklich sich um mein Leben als guter Hirte annehmen kann, als dieser Erzhirte seiner Schafe, Jesus. Und nun steht er in der Welt, in Lübeck und überall und lässt seine Hirtenstimme ertönen. Und die Massen wollen ihn nicht hören, dann bleiben sie verirrte Schafe, die ins Verderben laufen. Und ich bitte Sie, hören Sie die Stimme des guten Hirten. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und das Zweite, wer ist Jesus? Ich sagte, er ist der Hirte. Und das Zweite, also wer im ersten Teil eingeschlafen ist, kann im zweiten wieder einsteigen. Nicht? Sind alle dabei? Wer ist, was sagt unser Text über Jesus? Unser Text sagt, Jesus ist der Schmerzensmann. Ich lese ihn eben. Da sagt Petrus, ich der Zeuge der Leiden, die in Jesus Christus sind. Ein merkwürdiges Wort, nicht? In Jesus sind Leiden. Und Petrus sagt, ich bin ein Zeuge davon. Jesus und die Schmerzen gehören zusammen. Da denken wir zuerst einmal, also zweitens Jesus der Schmerzensmann. Da denken wir zunächst einfach an Jesu eigenes Leiden. Und ich möchte in diesen Tagen Sie immer wieder hinausführen nach Golgatha. Gehen Sie mit auf diesen Hügel vor den Toren Jerusalems. Und da ragt das Kreuz. Und da ist er angenagelt. Der mächtige Sohn Gottes ohnmächtig angenagelt. Und die Dornenkrone zerreißt sein Haupt. O Haupt voll Blut und Wunden. Voll Schmerz und voller Hohn. Ich habe als junger Mann nicht verstanden, was uns heute die Geschichte bedeuten soll, dass vor 2000 Jahren einer so grausam starb. Bis mir, da war ich junger Offizier, auf einmal aufging, wie viel Schuld ich in meinem Leben habe gegen meine Eltern, gegen die Reinheit. Ich habe gelogen, ich habe Streit gehabt, ich habe gehasst, ich habe Gott nicht gefürchtet. Und auf einmal ging mir auf, dass ich verloren bin. Und da sah ich das Kreuz. Und begriff auf einmal, siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt, auch meine. Wo soll ich mit der Schuld meines Lebens hin? Nur zum gekreuzigten Heiland. Lassen Sie mich ein Beispiel brauchen. Da war ich mal im Dritten Reich als im Gefängnis. Den Nazis gefiel meine Nase nicht und da war ich immer im Gefängnis. Und da wurde ich zu einem Verhör geholt. Nun, es war, Jugendpfarrer waren nicht erwünscht, wissen Sie. Und da wurde ich zu einem Verhör geholt und musste zuerst lange warten in einem Raum, der voll war mit Akten. Bis an die Decke, Schränke mit Akten. Wie so blaue Deckel und da hing so eine Zunge raus, wo der Name drauf stand. Können Sie sich vorstellen. Das kam mir vor, als wenn lauter Zungen rausstreckten an allen Wänden. Und nach 2 Stunden warten, wo mir so langweilig. Ich kann Akten sowieso nicht leiden. Es gibt nichts Langweiliges wie Akten, so staubig, nicht? Ich dachte, wenn ich doch aus diesem Aktenbau raus wäre, Da ging ich so auf und ab und auf einmal sehe ich auf diesen Zungen, die raushingen, da stand Namen. Auf einmal sehe ich da meinen Namen, Wilhelm Busch, Ballotstraße 13. Da lag meine Akte. Auf einmal waren die Akten gar nicht mehr langweilig. Verstehen Sie? Am liebsten hätte ich die, wenn ich es riskiert hätte, mal rausgeholt, was haben die Kerle über mich geschrieben. Auf einmal war das furchtbar aktuell. Meine Akte liegt da. Und so ging mir's mit dem Kreuze Jesu. Da laufen die Menschen dran vorbei, ich auch. Bis ich eines Tages begriff, da wird meine Sündenakte aufgeschlagen und Jesus reißt sie durch und gießt sein Blut darüber und löscht sie aus. Da begriff ich, ich kann nicht mehr leben ohne gekreuzigten Heiland. Er nimmt Sünde weg. Hier ist Vergebung der Sünden. Oh, ich sehe ihn am liebsten als Schmerzensmann. Und nun sagt Petrus, ich bin Zeuge der Leiden, die in Jesus sind. Da meint er noch mehr. Da sagt er, ich kann es Ihnen nicht verschweigen, wer Jesus gehört, kriegt an seinem Leiden teil. Es ist kein Kinderspiel, Christ zu sein. Die Hölle wird mal voll sein mit Menschen, die den Namen Christen hatten und tot waren. Damit ist nicht getan, dass ich Kirchensteuerzahlung meinen Namen in Fragebogen schreibe. Es ist kein Kinderspiel, Jesus zu folgen. Petrus sagt, da gibt's Leiden. Wieso? Und da muss ich schon mal gegen den Strom schwimmen. Das ist schwer. Und dann geht's gegen meine Natur. Manchmal möchte ich um mich schlagen vor Wut über alles Mögliche. Und er sagt Jesus, nein, nein. Und dann muss ich beten, Liebe, zieh mich in dein Sterben. Lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann erben. Und Gott führt seine Kinder, die Jesus gehören, in Trübsale, um sie zurechtzumodulieren, um sie zu läutern. Ist ihnen das zu schwer? Sie dürfen es lassen, Christ zu werden. Es wird im Reiche Gottes keiner gezwungen. Aber ich sage Ihnen, ich habe viel erlitten um Jesu willen, in meinem Herzen und von außen. Und wenn ich 1000 Leben hätte, wollte ich 1000 Leben Jesus geben. Es hat mich nie gereut. Aber ich habe viele gesehen, die es bereut haben, dass sie ihr armseliges Leben ohne diesen Heiland gelebt haben. Er ist der Schmerzensmann. Und noch kurz ein drittes. Was sagt unser Text über Jesus? Er ist der Hirte, er ist der Schmerzensmann. Und das dritte, ihm gehört die Zukunft. Wie heißt das hier? So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte. Jesus ist jetzt unsichtbar. Ich möchte ihn gern zeigen. Ich kann nur ihn bezeugen. Er ist da. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen. Ich habe für sie alle gebetet. Er ist da. Aber ich kann ihn nicht zeigen. Aber er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Das ist die Hoffnung der Christen. Wenn erscheinen wird der Erzhirte. Die Mauern dieser dreidimensionalen Welt, in der wir leben, werden zusammenfallen und die andere göttliche Dimension wird sich öffnen. Und alle werden ihn sehen. Sagt mir jemand, das glaube ich nicht, dann sage ich, warten wir es doch ab. Das können wir abwarten, nicht? Ob Sie recht haben, Herr Schulze, oder die Bibel, das warten wir ab. Ich bin überzeugt, dass Gottes Wort nicht lügt, wenn es sagt, Jesus kommt wieder in Herrlichkeit. Und nun muss ich hier so einem jungen Mann mal eben sagen, wieso mir das in meinem Leben wichtig geworden ist. Sehen Sie, da war ich ganz junger Pfarrer von 27 Jahren in Essen im Ruhrgebiet, in einem schrecklichen Bezirk. Ich hatte keine so schöne Kirche. Nur einen kleinen Saal mit 50 Plätzen. Wenn man die Tür aufmachte, war man schon im Freien. Und da fing ich Bibelstunden an. Und dann wurde so voll, dann kamen die Kumpels an. Junge Burschen, Kerle, junge Frauen, Alte, Kinder. Und dann ging der Krach los. Das war damals noch eine andere Zeit, vor 40 Jahren. Da warfen sie uns Backsteine gegen die Türe. Wir mussten Läden an die Fenster machen, dass sie uns die Scheiben nicht einschlugen. Sie demonstrierten vor der Tür mit Lärm, dass wir nicht unser eigenes Wort verstehen konnten. Und eines Tages war es besonders schlimm. Wir konnten gar nicht reden, so laut war es draußen, vor Krach. Und dann sangen wir nur. Und auf einmal knallt was gegen die Tür. Boom! Und fällt zu Boden. Und ich denke, jetzt haben sie eine Bombe geworfen. Und ich reiß die Tür auf. Draußen der dunkle Platz, ein Bergwerk rasselt hier und Mietskasernen. Der Regen fällt. Und dann sehe ich, in der Pfütze vor mir liegt ein großes Kruzifix. Ein Bild des gekreuzigten Heilandes. Das hatten sie irgendwo losgerissen und uns vor die Tür geworfen. Da habt ihr euren Gekreuzigten. Verstehen Sie, dass mich ein Jammer packte. Der lebendige Gott, der die Welt vernichten kann, tut es nicht, sondern zerreißt den Himmel und gibt seinen Sohn. Und anstatt dass er uns sterben lässt, stirbt der Sohn Gottes und trägt meine Schuld und bezahlt das Lösegeld, um mich loszukaufen. Das ist die größte Liebe, die es gab. Diese Gottesliebe am Kreuz. Und das wirft der Mensch in die Pfütze. Ich dachte, es muss Feuer vom Himmel fallen. Es fiel aber kein Feuer. Ich hörte die Kerle nur von fernen lachen. Hinter mir saß die erschrockene Gemeinde. Und dann fiel mir ein, Jesus will hier, so heißen im Adventslied, seine Macht und Majestät verhüllen. Er ist verhüllt. Aber es kommt die Stunde, wo auch der Dümmste erkennen wird, wer ihn erkaufen wollte und wer ihn geliebt hat und wer der Heiland ist und wer der Herr der Welt ist, dann, wenn die Himmel zerreißen und Jesus wiederkommt. Und im Augenblick freue ich mich auf die Stunde, wo die Verhüllung von meinem Heiland fällt und alle Welt ihn erkennen muss. Wenn der Erzhirte erscheinen wird, ich freue mich darauf, ziehen hört die Wächter singen, das Herz tut ihr vor Freude springen. Und nun sagt Petrus, ich bin teilhaftig der Herrlichkeit, die da kommen soll. Kann man denn so gewiss werden, dass man sagt, wenn er kommt, ach, wenn ich schon sterbe, ich gehe zur Herrlichkeit? Kann man so gewiss werden? Ja, lieben Freunde, ich pfeife auf alles nebulose Christentum. Wenn ich nicht wüsste, dass Jesus ein Erretter ist und mich errettet hat, wollte ich nicht leben. Und darum möchte ich zum Schluss zwei Verse aus demselben Petrusbrief lesen. Aus dem ersten Kapitel. Und Sie sollen sich fragen, weiß ich das und habe ich das und glaube ich das? Und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem Sündenleben nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Wer das begriffen hat, der bekennt mit allen Heiligen, wem anders soll ich mich ergeben, o König, der am Kreuz verblickt. Hier opfere ich dir mein Gut und Leben. Mein ganzes Herz ergießet sich. Dir schwöre ich zu der Kreuzesfahrt als Streiter und als Untertan. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.